Kurs 4, Klasse 5.
Hier ist die wunderbare Erde voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange. Durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Hören dieser Stunde und alles andere, möge ich ein Buddha werden, um alle Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange, durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das heute Hiersein und alles andere. Möge ich ein Buddha werden, um allen anderen Lebewesen helfen zu können. Ich suche Zuflucht bei Buddha, Dharma und der höchsten Sangha, bis ich Erleuchtung erlange, durch die Kraft der guten Dinge, die ich tue, durch das Weitergeben dieser Lehren und alles andere. Möge ich ein Buddha werden, um allen Lebewesen helfen zu können.
Danke, Holger. Schön, dreimal abgewechselt. kurze Wiederholung von der letzten Klasse. Um was ging es in der letzten Klasse? Und zwar, dass der Buddha ein Wesen von ganz und gar korrekter Wahrnehmung ist. Es ging vor allem um die drei Tests zur Überprüfung der Korrektheit der Aussage einer Person. Die erste war, ich kann es durch eine direkt gültige Wahrnehmung überprüfen. Die zweite war, ich kann es durch deduktive Herleitung überprüfen, durch korrekte Hieb- und stichfeste Argumentation. Und die dritte war, es ist eine Person, die nicht lügt, respektive eine Person, die nie dem widerspricht, was er vorher sagte. Da haben wir dann einen kleinen Ausflug zu Trange gemacht. Und zwar ist Trange ja die Kunst der Interpretation, sprich zu entscheiden, wann hat Buddha etwas wörtlich gemeint oder wann hat er es noch sinnbildlich gemeint. Und dann gab es noch diverse Regeln, was ist die Absicht hinter einer Aussage, was ist die Realität oder gibt es einen triftigen Grund, eine bestimmte Aussage zu treffen. Das war so im Groben. Heute in der Klasse 5 haben wir mehrere Themen. Den Hauptteil der Klasse wird eine Debatte einnehmen über ein ewiges, sich nicht verändertes, allwissendes und allmächtiges Wesen. Das ist auch im Haupttext von Dhammakirti eine ganz lange Debatte und die könnt ihr auch in eurem Reading nachlesen, würde ich euch auch sehr empfehlen, weil da dann einfach ja auch nochmal den Eindruck kriegt, wie wird wirklich im Schriftlichen, in den tibetischen Schriften debattiert. Dann verfeinern wir die Definition von Allwissenheit, die wir in den vorherigen Klassen mal angerissen haben, aber noch nicht weiter vertieft haben. Wir definieren, was ist Allwissenheit und wir definieren auch, was ist es nicht. So nähern sich eigentlich die tibetischen Schriften meistens an, dass sie zuerst sagen, das ist es nicht und so praktisch zum Schluss kommen, was ist es eigentlich. Am Ende machen wir dann noch die vier Wahrheiten eines Arya, die in vielen anderen buddhistischen Schriften als die vier noblen Wahrheiten bezeichnet werden. Also so wird es auch oft übersetzt im Deutschen, deswegen ist euch der Begriff wahrscheinlich bekannt, die noblen Wahrheiten oder die edlen Wahrheiten heißt es auch oft in den Übersetzungen. Das baut jetzt gleich die gute Brücke zum ersten Thema, nämlich Übersetzung. Geshe-la legt ja sehr viel Wert drauf und hat ja auch oft eigene Worte erfunden, um korrekt aus dem Tibetischen zu übersetzen. Und das Erste, wo wir uns heute eben beschäftigen, einfach weil es dann auch wichtig ist für die Definition und für die Debatte um die Allwissenheit und um diesen ewig bestehenden, unveränderlichen, allwissenden, allmächtigen Wesen oder Gott oder Kraft. Und zwar geht es um Takwa und Nitakwa. Wenn er mal wiederholt, Takwa.
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 Ist unveränderlich. Und Nitakwa, wenn er es wiederholt.
Nitakwa.
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 Ist veränderlich. Das sind die Übersetzungen, die Geshe-la gewählt hat, aus einem ganz bestimmten Grund, weil es eben genau das bezeichnet, was es ist. Veränderlich und unveränderlich. Und wir haben das ja praktisch in unserer Einteilung, wird es ja ganz oft verwendet, veränderliche Dinge und unveränderliche Dinge. In anderen Übersetzungen aus anderen Linien wird oft für unveränderlich als Übersetzung permanent gewählt. Das ist aber nicht korrekt, weil unveränderlich nicht heißt, dass etwas ewig ist. Oft wird es auch mit dauerhaft übersetzt oder mit ewig. Und diese drei Begriffe sind keine korrekten Übersetzungen für Takwa, unveränderlich. Unveränderlich heißt, es ist von Ursachen erzeugt, es verändert sich von Moment zu Moment. Unveränderlich, sorry, jetzt habe ich gerade veränderlich gesagt, ja. Mitakwa ist veränderlich, wird auch zum Teil mit unbeständig übersetzt, das ist okay. Und veränderlich ist ein Synonym für erzeugt, verursacht, macht etwas oder kann zerstört werden. Um die Begriffe noch ein wenig abzugrenzen, versuchen wir es jetzt an ein paar Beispielen. Die Wand hinter mir.
Changing.
Veränderlich?
Veränderlich.
Nicht permanent, nicht dauerhaft, nicht ewig. Ist eigentlich relativ simpel. Das zweite Beispiel wäre die Leerheit der Wand hinter mir.
Nicht veränderlich.
Unveränderlich, nicht permanent, nicht ewig, nicht dauerhaft. Weil die Leerheit der Wand genauso aus der Existenz verschwindet, wenn die Wand verschwindet. Jedoch, solange sie da ist, verändert sie sich nicht. Es ist immer die gleiche Leerheit der Wand.
Empty Space.
Nein. Mein Geist, das kommt erst. Kurs 29. Mein Geist, dein Geist, Geist. Das Geistkontinuum ist ewig. Es hat keinen Anfang und kein Ende.
Aber veränderlich.
Aber veränderlich. Wie schaut es mit der Leerheit meines Geistes aus? Haha.
Unveränderlich.
Die Leerheit meines Geistes ist unveränderlich.
Und?
Wir haben vorhin den Geist als ewig definiert. Genau. Also muss auch die Leerheit meines Geistes ewig sein. Die Leerheit meines Geistes ist die Buddha-Natur. Und die Buddha-Natur haben wir, glaube ich, eingehend in Kurs 2 schon besprochen, was es ist und was es nicht ist. Falls euch das interessiert, müsst ihr in Kurs 2 nachgucken. Okay, dann fangen wir jetzt langsam mit der Diskussion von der Allwissenheit an. Schon im alten Indien gab es viele Schulen, zum Beispiel die Charvaka, die haben an ein allwissendes Wesen geglaubt. der die Welt erschaffen hat. Die Welt erschaffen ist gleich mit allmächtig. Und sie haben auch behauptet, diese Qualitäten gehen nur in Kombination. Wenn ich allwissend bin, dann bin ich der Erschaffer der Welt. Wenn ich der Erschaffer der Welt bin, muss ich allwissend sein. Also die haben gesagt, diese zwei Qualitäten kommen immer zusammen vor. Dieses Wesen oder dieser Gott, in manchen anderen Schulen wird es auch als die treibende Kraft bezeichnet. Manchmal heute im Esoterischen vielleicht als das Universum oder so. Die sagen auch, dass das Wesen unveränderlich ist. Also er erzeugt alle Objekte, er weiß alles, er ist allwissend, er ist allmächtig und er ist ewig. Und jetzt debattiert Dharmakirti dieses Wesen. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich meine persönliche Erfahrung gerne einschieben würde. Ihr kennt es bestimmt alle, es gibt Kurse, es gibt Klassen, es gibt Vorträge, wo ein Satz einen wirklich direkt ins Herz spricht, was glaube ich auch, was ich als Erkenntnis auslösen bezeichnen würde. Für mich war diese Klasse, diese Debatte um dieses Wesen mit das Bewegendste, das Schwierigste, aber auch das Erhellendste, was ich in allen ACI-Kursen gehört habe. Und zwar deswegen, weil dieses Wesen, was hier Dharmakirti debattiert, an was die Javakas geglaubt haben, ja auch sehr im Endeffekt unserem christlichen Gott, unserer Vorstellung im Westen entspricht. Je nachdem, wie christlich eure Erziehung war, glaubt ihr an diesen Gott, der allmächtig ist, der die Welt erschaffen hat? Und wenn er vielleicht nicht christlich aufgewachsen sein, dann glaubt ihr trotzdem an eine höhere Macht, die euch von außen steuert, die euch die Hindernisse in den Weg legt oder vielleicht auch das Gute zukommen lässt. Aber dieser Glauben an das da draußen, was uns steuert, haben wir, glaube ich, im Westen alle. Und deswegen ist für mich diese Klasse, glaube ich, so wichtig gewesen, weil damit diese Vorstellung, dass mich jemand fremd steuert, komplett widerlegt wurde. Es kommt ganz unscheinbar als kleine Debatte einer anderen Schule daher und bewegt aber ganz, ganz viel. Also zumindest hat es das bei mir getan. Und jetzt fängt einfach Dharmakirti an, wie gesagt, dieses Wesen zu zerlegen argumentativ. Als erstes fängt er damit an, dass er unveränderlich ist. In der buddhistischen Philosophie hat das Geistkontinuum 5 Eigenschaften und eines davon ist Namba. Das ist eine der 5 Qualitäten des Geistes und die besagt, dass der Geist wie ein Spiegel ist. Wenn ich ein Objekt vor diesem Geist platziere, im Beispiel ist es der blaue Himmel, dann wird der blaue Himmel sozusagen vom Spiegel reflektiert und dadurch verändert sich der Spiegel. Der Spiegel nimmt die Blauheit an. Und das haben wir auch sozusagen ja in den vorherigen Klassen auch schon gesagt, dass sozusagen eine frische Wahrnehmung von diesem Objekt getriggert wird. Hier ist praktisch die Parallele. Und dadurch, dass der Geist ein Objekt, ein sich veränderndes Objekt wahrnimmt, sozusagen der blaue Himmel kommt und geht, verändert sich der Spiegel respektive unser Geist. Wir nehmen bestimmte Qualitäten dieses Objektes an und dadurch verändert sich der Geist. Und wenn das Objekt, weil es sich ein veränderndes Objekt ist, sich verändert oder komplett weggeht, verändert sich der Geist auch, weil es dann nicht mehr da ist. Das ist sein Hauptargument. dass dieses Wesen keinen unveränderlichen Geist haben kann, weil dieses Wesen ja auch, weil es allwissend ist, alles wahrnimmt. Und weil es Objekte wahrnimmt, sich verändernde Objekte wahrnimmt, muss sich auch sein Geist verändern. Also der Rückschluss ist, dass wenn der Geist sich verändernde Objekte wahrnimmt, sich dadurch der Geist verändert. Das ist, glaube ich, relativ schwer und da können wir alle nicken dazu. Jetzt kommt aber die große Frage, was passiert mit dem Geist, wenn er unveränderliche Objekte wahrnimmt? Ist dann der Geist unverändert, weil sich das Objekt nicht verändert? Nein, das ist auch nicht so. Und ich glaube, das kennen wir alle aus der Meditation. Wenn wir uns auf ein unveränderliches Objekt konzentrieren, die Leerheit auf der Wand hinter mir, dann fokussiert der Geist mal kurze Zeit tiefer und mal kurze Zeit weniger. Also das Objekt verändert sich nicht, aber die Fokussiertheit des Geistes ändert sich. Also ändert sich der Geist selbst, wenn er unveränderliche Objekte wahrnimmt. Es gibt dann noch eine kleine Seitendiskussion, fand ich auch interessant, warum wir denn das Wort Allwissenheit und nicht das Wort Weisheit verwenden. Also bei der Bezeichnung von diesen Wesen, weil ich glaube, ich würde intuitiv auch Weisheit sagen. Und das Argument dafür, warum Allwissenheit verwendet wird, gerade von den Charvakas, glaube ich, hießen die, ja, Charvakas, ist, Weisheit ist eine geistige Funktion und ist deswegen an sich veränderlich. Deswegen benutzen sie das Wort Allwissenheit, damit sie überhaupt die Unveränderlichkeit sozusagen des Geistes argumentieren können. Kleiner Seitenausflug für die, die es genau wissen wollen. Also, Dharmakirtis Argumente, warum ein allwissendes Wesen nicht unveränderlich sein kann, ist erstens, wenn der Geist veränderliche Objekte wahrnimmt, verändert er sich. Zweitens, auch wenn er unveränderliche Objekte wahrnimmt, verändert er sich, weil er ein Objekt immer mehr oder weniger fokussiert und sich dadurch verändert. Wir haben gesagt, Buddha ist allwissend. Und er nimmt alle Objekte in jedem Moment frisch wahr. Das heißt, auch Buddha hat einen sich verändernden Geist. Der Rückschluss ist auch bei Buddha, dass er keine Erinnerungen hat, weil er immer jede Sekunde alles frisch wahrnimmt. Und hochinteressant, er hat keine deduktiven Wahrnehmungen. Weil er alles frisch wahrnimmt und alles sieht. Er nimmt selbst praktisch verborgene und tief verborgene Objekte direkt wahr. Hat man, glaube ich, bei den verborgenen und tief verborgenen, wollte ich hier einfach nochmal wiederholen. Zur Abgrenzung jetzt, ist die Allwissenheit eines Buddha ewig? Also dieses Wesen, das wir ja praktisch gerade debattieren, also der Gott der Charvakas ist ja ewig, war von Anfang an allwissend, allmächtig, was war er noch? Unveränderlich, seit ewigen Zeiten und für ewigen Zeiten. Deswegen stellen wir uns jetzt die Frage, wenn wir es mit Buddha praktisch vergleichen, die Eigenschaften, die man Buddha zuschreiben, ist die Allwissenheit eines Buddhas ewig? Nein, weil er war ja mal genauso ein Mensch wie wir im Kreislauf des Leidens und hat sich erst zu einem allwissenden Wesen entwickelt. Das heißt, wenn wir die Vergangenheit betrachten, war Buddha, wenn wir in unserem Zeitgefüge denken, Holger, ich sehe schon den kritischen Blick von Holger, wenn wir die Zeit nicht implodieren lassen, in der Vergangenheit war Buddha nicht allwissend, für die Zukunft wird er immer und ewig allwissend sein. Also nur in eine Richtung.
Aber aus Sicht des Buddhas, für den sich die Zeit aufgelöst hat, ist die Allwissenheit ewig und bestand schon immer.
Er kann sich aber ganz genau an seine Wiedergeburten erinnern, wo er nicht allwissend war, weil er die ja gleichzeitig wahrnimmt.
Aber fresh. Keine Erinnerung. Es gibt ja keine Zeit mehr.
Ja, aber deswegen sage ich ja, wir haben die Zeit jetzt noch nicht implodieren lassen, ja, aus unserer Sicht mit dem Zeitkontinuum. Ja. Mhm. Okay, das waren die zwei Argumente von Dharmakirti, dass dieses Wesen nicht allwissend und unveränderlich sein kann. Der Geist verändert sich, wenn er veränderliche Dinge wahrnimmt, weil er die Qualität des Objektes annimmt. Und der Geist verändert sich auch, wenn er unveränderliche Dinge wahrnimmt, weil er unterschiedlich fokussiert. Dann widerlegt Dharmakirti, das Argument, dass ein unveränderliches Wesen die Welt und alle Objekte erzeugen kann. Ist auch eine ganz klassische Debatte, die man schon die dann später in diversen Kursen immer und immer wieder kommen. Und also die Annahme oder die Vorstellung, die hatten eben, dieses Wesen existiert von Anbeginn der Zeit und irgendwann entscheidet es, jetzt erzeuge ich die Welt. Ist euch schon ein kleiner Widerspruch aufgefallen? Okay. Den kommen wir später. Also, das Argument ist jetzt aber von Dharmakirti. Dass er die Welt praktisch nicht auf einen Rutsch erschaffen hat. Wenn er allmächtig ist, so nach dem Motto, wieso macht er das dann nicht auf einmal, sondern macht sozusagen in Stufen. Auch wir kennen das aus der Bibel, vom 1. bis zum 6. Tag und am 7. wird dann ausgeruht. Wenn etwas in Stufen gemacht wird, ist der Rückschluss von Dharmakirti, dann ist es immer Ursache und Resultat. Wieso sollte er es sonst in Stufen machen? Und das ist ja auch das sozusagen, wie unser Leben funktioniert. Zuerst muss ich einkaufen gehen, dann muss ich schnippeln, dann muss ich alles kochen, dann esse ich es, dann freue ich mich, dass ich satt bin und irgendwann muss ich es dann auch wieder entsorgen. Ein Ding passiert nach dem anderen und ein Ding ist die Ursache für das Nächste. So ist es bei allen in der Welt. Und genau so hat er angeblich die Welt erschaffen, eins nach dem anderen. Und er schafft sie die ganze Zeit noch, wenn wir jetzt praktisch denken. Und da sagt Dharmakirti, wie kann es sein, dass er sie in Stufen erschaffen hat, wenn er allmächtig ist? Wieso macht er nicht so, schnippt die Welt ist da und dann 5 Sekunden später macht er nochmal Schnipp und dann ist sie wieder zerstört? Der kleine Nebenausflug, auf den wir nur ganz kurz eingehen ist, und ich habe schon ein paar Grinsen gesehen, wie ich gesagt habe, dieses ewige Wesen, also dieses Wesen, das seit ewigen Zeiten existiert und unveränderlich ist, entscheidet sich plötzlich, die Welt zu erschaffen. Selbst dadurch ist praktisch ja eine Veränderung da, weil er sich jetzt praktisch plötzlich entscheidet, etwas zu tun. Und das zweite Argument bezüglich dessen ist, wie kann ein unveränderliches Wesen veränderliche Dinge erschaffen?
Entschuldige, ist der Geist unveränderlich oder das Wesen?
Der Geist und damit, also beides. Aber die Argumentation von Dharmakirti bezieht sich eigentlich nur auf den Geist. Okay? Dann haben wir noch ein Attribut, und zwar, dass er allmächtig ist. Was ja heißt, er kann die Welt erschaffen, nur ein Allmächtiger kann die Welt erschaffen. Und das Gegenargument dafür ist, warum müssen wir dann leiden? Wenn es ein mitfühlender Gott ist, wieso erschafft er unser Leiden? Das wird hier nicht vertieft, das wird auch in späteren Kursen vertieft, diese Argumentation. Dann kommt noch die Argumentation, wenn dieses Wesen von Anbeginn aller Zeiten allwissend war. Kann das sein? Muss es eine Ursache für Allwissenheit geben? Und wenn er schon immer allwissend war, hat er dann jemals Leiden erfahren? Und das ist mit eines der wichtigsten Argumente. Er kann eigentlich gar nicht allwissend sein, wenn er nie Leiden erfahren hat. Weil wenn er nie Leiden erfahren hat, dann weiß er gar nicht, wie man Leiden beendet. Dann kann er uns eigentlich gar nicht helfen, aus diesem Leiden rauszukommen. Und wenn er dieses Wissen nicht hat, wie man Leiden beendet, wie kann er dann allwissend sein? Und das zweite Argument eben dieses, es muss eine Ursache dafür geben, wie man allwissend wird. Das führt uns nochmal zurück zum Kern der Stunde, warum wir diesen Glauben an eine außerhalb von uns steuernde Einheit, wie ihr das auch nennen wollt, Gott, das Universum, die Energie, die uns umgibt. Also wie gesagt, es gibt ja also sehr viele alte Begriffe aus alten Religionen, als auch sehr viele neue Begriffe aus der Esoterik. Diese Kraft im Außen, die uns steuert, die unsere Umwelt erschafft, argumentiert. Und wenn wir an so eine Kraft außerhalb von uns glauben, das ist mit das größte Hindernis für Allwissenheit. Weil dann erkennen wir die Gesetze des Karma nicht an, dann erkennen wir nicht an, dass wir alles selber erschaffen, und dann werde ich mich auch mein Verhalten nicht ändern, um das zu ändern. Weil solange ich daran glaube, dass mir das jemand anderer schickt, das Gute und das Böse, dann kann ich ja nichts dran ändern und dann werde ich es auch nicht ändern und dann werde ich auch nie allwissend werden, weil ich nicht das Richtige tue, um es zu erlangen. Jetzt haben wir praktisch alle Qualitäten dieses Gottes der Chavaka widerlegt. Jetzt kommen wir zur Definition, was ist denn Allwissenheit im Buddhismus? Was verstehen wir unter Allwissenheit? Die zwei wichtigsten Komponenten der Allwissenheit im Buddhismus sind Langcha und Dorcha. Langcha sind die Dinge, die ich beginnen sollte, und Dorcha sind die Dinge, die ich aufgeben sollte. Die Dinge, die ich aufgeben sollte, sind das Streben nach Ruhm, Geld, Achtung, alles, was praktisch sozusagen mit den Geistesgiften oder durch die Geistesgifte verursacht wurde. Deswegen wird es auch als die leidvolle Seite bezeichnet oder Samsara. Lancha, die Dinge, die ich tun sollte, wird als die reine Seite der Existenz bezeichnet oder Buddhahood. Deswegen wird auch rein relativ oft als Adjektiv in Zusammenhang mit Buddha und der Welt, in der er lebt, verwendet. Und da geht es einfach um die Dinge, die du tun solltest, die du anfangen solltest. Liebe, Mitgefühl. Das Glück der anderen über dein eigenes Glück stellen. Und das lässt sich ziemlich leicht summieren. Eigentlich alle Gelübde handeln sich um das eine oder das andere. Um Dinge, die du beginnen solltest, sprich die 10 Tugenden auf der ersten Ebene, oder Dinge, die du aufgeben solltest, die 10 Untugenden. Und so geht es mit allen Gelübden im Endeffekt weiter. Es geht nur darum, was sollst du aufgeben und was sollst du anfangen. Und deswegen sind Gelübde auch keine disziplinarische Maßnahme, sondern ein Geschenk. Weil darin die Allwissenheit des Buddha sich kundtut. Ja. Wie gesagt, wir haben das alles gehört, wir wissen es, aber um wirklich danach zu handeln, haben wir die Gnade, dass wir Gelübde nehmen können. Und die sagen uns einfach genau, Lancha Dorcha, was ist zu tun und was ist nicht zu tun. Im buddhistischen Sinne ist auch, wie wir Allwissenheit zum Teil in den vorherigen Klassen auch definiert haben, ich kenne alle existierenden Objekte, haben wir jetzt deutlich, deutlich erweitert. Alle existierenden Objekte kennen und benennen zu können, das ist das, womit sich die Wissenschaft beschäftigt. Aber das hilft uns nicht wirklich weiter. Was uns wirklich weiterhilft, ist Lancha und Dorcha. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir Menschen diesen Aspekt der Allwissenheit einfach praktisch viel wichtiger sehen, als alle Dinge zu kennen, weil es uns hilft, aus dem Leiden rauszukommen. Es hat auch was mit Prioritäten zu tun, weil es einfach wichtiges Wissen ist. Wir haben vorher auch gesagt, dass dass Buddha nicht schon immer allwissend war, sondern er hat die Allwissenheit erworben durch Dorcha und Lancha. Und jetzt ist die große Frage, warum sollen wir glauben, dass der Buddha sich nicht irrt? Und dafür eignen sich die 4 Wahrheiten eines Arya oder die 4 edlen Wahrheiten eigentlich sehr gut. Die 4 Wahrheiten ist das erste, was Buddha gelehrt hat. Man nennt es auch das erste Drehen des Rades, First Turning of the Wheel. Das ist die erste Serie von seinen Lehrreden. Die erste Wahrheit ist Duk. Und es ist die Wahrheit, dass unser Leben Leiden ist. Alles ist Leiden. Und selbst wenn wir was Schönes haben, ist es irgendwann, spätestens wenn das Schöne aufhört, ist es dann auch wieder Leiden. Das zweite ist Kun. Das Leiden hat eine Ursache. Es ist einfach der Fakt, dass das Leiden eine Ursache hat. Und zwar ist die Quelle des Leidens sind unsere schlechten Gedanken, unsere schlechten Taten und eben das Leiden, das wir dadurch kreieren, dadurch, dass wir schlechtes Karma kreieren. So halten wir uns im Teufelsrad des Leidens. Die dritte Wahrheit ist Gok. Man kann das Leiden beenden. Buddha hat uns gezeigt, dass man es beenden kann. Er ist sozusagen unser Role Model im Beenden des Leidens. Und die vierte Wahrheit ist Lam. Und Lam kennen wir auch schon aus den anderen zwei Kursen. Das sind die Stufen. Hier heißt es kurz und flapsig übersetzt, der Weg raus aus dem Leiden. Welche von den vier Wahrheiten könnt ihr bestätigen, die ihr wirklich glaubt?
Alle vier.
Wie? Du bist schon Buddha, Holger?
Ja.
Cool.
Ja.
In meinen Augen eh. Also, wenn wir ganz ehrlich in uns reingucken, wie wir unser Leben im Moment führen, dann können wir eigentlich nur die erste wirklich bestätigen. Unser Leben ist Leiden. Wir haben die Quelle des Leidens noch nicht wirklich abgeschafft. Wir haben das Leiden nicht beendet. Und den wirklichen Weg raus, den lernen wir gerade. Aber wirklich wissen und praktizieren tun wir ihn, glaube ich, nicht immer. Und dadurch, dass er mit dieser ersten Wahrheit, Duk, alles ist Leiden, alles verändert sich und wird zum Leiden, so wahr ist. Und wir das, also ich zumindest aus tiefstem Herzen unterschreiben kann. Deswegen glaube ich ihm auch die anderen drei sozusagen. Deswegen Rückschluss. Wir wollten Irrtumsfreiheit sozusagen beweisen. Weil er das Erste so gut und so klar und so genau und so treffend beschreibt. Ohne einen Fehler. Glaube ich ihm auch wie anderen drei.
Jetzt, sorry, ich habe das nicht verstanden.
Also interessant, Luisa, es ist nämlich auch wieder das Thema Autorität der Schriften sozusagen. Ich glaube ihm, weil er das Erste so gut beschreibt, er beschreibt unser Leiden so extrem gut, dass selbst die schönsten Dinge unseres Lebens, wenn sie beenden, uns Leiden verursachen werden. Dass alles in unserem Leben Leiden ist, das kann ich aus tiefstem Herzen unterschreiben. Ich weiß nicht, ob das du auch aus tiefstem Herzen unterschreiben kannst. Deswegen glaube ich, dass er recht hat. Weil er der Einzige ist, der das so beschreibt, dass ich mich damit identifizieren kann. Und damit erkenne ich seine Autorität an und ziehe für mich den Rückschluss, damit hat er auch mit Punkt 2, 3 und 4 den anderen drei Wahrheiten recht. Und deswegen mache ich mich auf den Weg und tue, was er sagt. Und praktiziere, was er sagt. Und lerne debattieren. Also es ist praktisch die gleiche Frage, die du, glaube ich, ich weiß nicht, vor 2 Stunden auch schon gestellt hast, eben die schriftliche Autorität. Du glaubst ihm eine Aussage, weil er eine andere Aussage getroffen hat, die du als total korrekt bezeichnest. Und dann nimmst du an, dann wird er auch in der anderen Aussage recht haben, obwohl ich das im Moment durch meine eigene Erfahrung nicht bestätigen kann. Okay?
Okay, danke.
Gerne. Indirekt ist in der Klasse auch relativ viel Karma reingepackt. Ich hoffe, ihr habt es überall erkannt. Und deswegen würde ich gern die Klasse mit einer kurzen Meditation über einen ganz, ganz berühmten Zweizeiler, der die Basis von vielen Aussagen über Karma ist, beschließen, ist aus dem zweiten Kapitel aus der Abhidharma. Und die, die den Fünferkurs schon gemacht haben, werden ihn wahrscheinlich eh schon kennen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es einfach ein schöner Abschluss für all diese Dinge, die wir heute gelernt haben. Wenn ihr euch einfach zum Meditieren fertig macht, aufrecht sitzen, wenn er auf dem Stuhl sitzt, Fußflächen komplett am Boden. Wirbelsäule aufrecht. Bauch leicht einziehen, damit der untere Rücken gestützt ist. Hände auf dem Oberschenkel oder im Schoß, was euch angenehmer ist. Schultern entspannt. Augenlider locker. Zunge locker, Zungenspitze am oberen Gaumen, hinter den Schneidezähnen. Dann beobachtet den Atem. Nur beobachten, nicht verändern. Dann versucht Ein- und Ausatmung gleich lang zu machen. Dann geht's los mit dem Vers. Lele chicken natsuki, deni sempatang deci. All die verschiedenen Welten werden durch Karma hervorgebracht. Karma ist die Bewegung des Geistes und was es uns tun und sagen lässt. Ewe chicken natsukide, ni sempa dande chi. All die verschiedenen Welten werden durch Karma hervorgebracht. Karma ist die Bewegung des Geistes und was es uns tun und sagen lässt. Lele chicken natsuki, deni sempa dandeche. All die verschiedenen Welten werden durch Karma hervorgebracht. Karma ist die Bewegung des Geistes und was es uns tun und sagen lässt. Und kommt nochmal zurück zum Atmen. Und wenn ihr soweit seid, macht die Augen wieder auf, streckt euch. Bei den Hausaufgaben sind noch ein paar Kopfnüsse dabei, aber das ist ganz absichtlich so. Ich finde es auch interessant, bei den Hausaufgaben muss man sich, glaube ich, auch irgendwann davon lösen, dass man irgendwie alle richtig hinschreiben will und kann. Es gibt gerade bei diesen Logik-Hausaufgaben irgendwann den Punkt, da muss man das hinschreiben, was man den eigenen Schluss und sich nicht dran orientieren, was ist jetzt laut Notizen und Lektüre der richtige Schluss, sondern man muss den eigenen Entschluss und sein eigenes Argument hinschreiben. Gut, gibt es noch Fragen? Oh, Holger hat eine Frage.
Ich hätte eine kurze Anmerkung.
Ja, gerne.
Ich hätte eine kurze Anmerkung.
Gib erst auch ins Bild.
Ja. Ich glaube, ich spreche für uns beide. Es ist uns ganz wichtig, dass ihr noch mitnehmt, dass wir keine monotheistische Religion herabwürdigen durch diese Klasse. wir haben auch ein Gelübde, das nicht zu tun, sondern es ist wichtig, dass ihr mitnimmt, dass das eine philosophische Diskussion ist, eine fiktive Diskussion, die da markiert, die führt und die man jetzt nicht eins zu eins in die Realität übertragen darf. Wenn man sich mit modernen, aufgeklärten Christen unterhält, mit denen debattiert, wie ich kürzlich mit Pater Hubert Ley, dem Jesuit, dann stellt man fest, dass die schon gar nicht mehr diese Position einnehmen, die da markiert, die eigentlich debattiert, ja, sondern eine ganz andere, die in vielen dann doch wieder viele Gemeinsamkeiten hat zu dem, was wir lehren, denken und glauben. Selbst wenn das nicht so wäre, dann haben wir ein Gelübde abgelegt, oder wenn ihr noch keine abgelegt habt, dann arbeitet ihr darauf hin, welche abzulegen, die nicht andere Religionen herabwürdigen, und deswegen ganz wichtig, ein fiktives Gedankenspiel, das euch in euren Debattier- und Philosophiekenntnissen stärken soll, aber das euch jetzt nicht verleiten soll, zu all euren christlichen Freunden zu gehen und ihnen zu erklären, warum es Humbug ist, dass sie an einen Schöpfergott glauben.
Danke.
Ja, Brigitte?
Christa?
Ich hätte noch eine Frage, und zwar zur Hausaufgabe Nummer 3 und zum Teaching auf Seite 20. Da denke ich mir, dass wir da einen ganz wesentlichen Punkt vergessen haben.
Ich habe jetzt die Hausaufgabennummer und die Seite nicht da, wenn du mir
erklärst. Ich bin gerade beim Suchen. Ja, genau. Entschuldigung, es ist auch die Klasse Nummer 4. Und zwar war das die erste Frage, der Ausdruck gültige und korrekte Wahrnehmung wird manchmal nicht als Bezeichnung eines Geisteszustands, sondern für Buddha selbst verwendet. Dies wird getan, weil nur Buddha ein bestimmtes Objekt korrekt wahrnehmen kann, beschreibe die beiden Teile des Objektes. Und in dem Teaching auf Seite 20 steht dann noch zum Schluss da, da steht, er ist gänzlich korrekt gegenüber jedem Einzelnen und allen existierenden Objekten, da er derjenige ist, der es hat. Er ist jemand, der eine frische und irrtumsfreie Wahrnehmung all dieser Objekte hat und der dieses selbst ist. Also ich habe das so verstanden, also dass man da auch noch das erwähnen sollte, er ist die frische und irrtumsfreie Wahrnehmung selbst.
Zema wird oft als Synonym für Buddha verwendet, ja, weil er nur korrekte Wahrnehmungen hat. Korrekt.
Aber wenn da steht, er ist selbst die korrekte Wahrnehmung.
Weil er nur korrekte Wahrnehmungen hat?
Warum ist er selbst?
Vielleicht kann man es etwas entdinglichen oder entpersonalisieren, wenn wir nicht von Buddha, sondern Buddhahood sprechen.
Ja.
Also die Buddhaschaft als Zustand.
Okay. Okay, denk drüber nach. Danke.
Luisa, ich glaube, du hattest auch noch eine.
Ja. Also, du hast gesagt, der Geist ist veränderlich. Das heißt, der Geist hätte keine Ursache, richtig?
Wenn etwas veränderlich, hat es immer eine Ursache.
Na doch, ja, genau, es gibt immer eine Ursache. Mhm. Aber wenn man fragt, also wann war der Geist da? Also wann hat unser Geist angefangen?
Es gibt keinen Anfang und kein Ende, genau.
Genau, und das ist nicht contradictory?
Also die Henne und das Ei. Was war die erste Ursache?
Genau, also dann, warum ist veränderlich, wenn es keine Ursache gab?
Der Geist hat immer eine Ursache, deswegen ist er veränderlich. Wir sprechen vom Geist-Kontinuum.
Ja, okay, sorry, ja.
Und deswegen muss er ewig sein, weil ja immer ein Moment des Geistes die Ursache für den nächsten ist. Sonst wäre irgendwann mal der erste Moment ohne Ursache entstanden.
Deswegen ist es veränderlich.
Weil ein Moment den anderen erzeugt, ja, weil es Ursache und Ergebnis ist. Deswegen okay. Ist er veränderlich. Alles, was eine Ursache hat, ist veränderlich.
Genau.
Ursache aber für einen Moment des Geisteskontinuum ist ein voriger Moment des Geisteskontinuums. Yeah. Deswegen muss es immer einen vorigen gegeben haben. Und weil es immer einen vorigen gegeben haben muss, ist es zeitlos, ohne Anfang und ohne Ende.
Okay.
Okay. Brigitte?
Also wenn der Geist unendlich ist, aber ich denke mir, es gibt jetzt 7 Milliarden Menschen auf der Erde und immer mehr. Also irgendwann muss doch der Geist mal angefangen haben, oder? Vor 100 Jahren hat es weniger Menschen auf der Welt gegeben.
Das Geistkontinuum bezieht sich auf alle lebende Wesen, auf Menschen, auf Tiere, auf Halbgötter, auf Menschen in den Höllen. Und die Anzahl der Geisteskontinui, ist das die richtige Mehrzahl,
ja,
ist die gleiche. Diese hat sich nicht verändert.
Außerdem bezieht das alle Planeten in allen Galaxien mit ein.
Alle Welten. Lele Chikte.
Ich habe noch eine Frage.
Moment, Brigitte. Die andere Brigitte war auch noch.
Ja, ich frage mich gerade, gibt es denn überhaupt dann unveränderliche Dinge?
Ja, zum Beispiel die Leerheit der Wand. Die
Leerheit. Aber das ist ja fast dann die Qualität dann.
Das ist genau das richtige Wort. Also die Leerheit der Wand ist eine Qualität oder im Englischen Charakteristika der Wand.
Korrekt. Und das ist unveränderlich. Das bleibt eben. Vielen Dank, es hilft mir sehr. Danke.
Es ist unveränderlich, als dass sich diese Qualität nicht ändert. Es ist aber nicht ewig. Also wenn die Wand einfällt, sorry Holger, hoffen wir nicht, ist auch die Leerheit der Wand nicht mehr da.
Die Leerheit der Wand entsteht in dem Moment, in dem die Wand entsteht, und sie vergeht in dem Moment, in dem die Wand aufhört zu existieren.
Aber dann was passiert mit dieser Leerheit? Also es ist da und dann die Wand ist nicht da, dann die Leerheit ist nicht da, dann ist das gleiche mit
der Wand. Verschwindet, wenn die Wand vergeht.
Ja.
Und was? Aber warum passiert das nicht mit uns? Also wenn wir sterben, warum?
Weil dein Geisteskontinuum sich fortsetzt und deswegen die Leerheit deines Geistes sich auch fortsetzt.
Wenn du von uns sprichst, müsstest du präzisieren, ob du Körper, Geist oder beides meinst.
Ich meine Körper, also wenn dieser Körper kaputt ist, oder wie heißt das, stirbt,
ja, die Leerheit unseres Körpers geht, die Leerheit unseres Körpers endet, wenn unser Körper im biologischen Sinne stirbt. Aber das betrifft nicht unseren Geist, weil unser Geist ein Geisteskontinuum hat und nicht vom Absterben unseres physischen Körpers betroffen ist.
Okay.
Bitte zum Wiederholen. Die Leerheit des Geistes ist dann veränderlich. Die Leerheit der Wand ist unveränderlich.
Der Geist ist veränderlich. Die Leerheit des Geistes ist unveränderlich. Das Geist.
Genau, das habe ich gesagt.
Das Geisteskontinuum ist ewig. Der Körper wird am Ende, wenn du stirbst, zerstört, und deswegen wird auch die Leerheit des Körpers hört auf zu bestehen.
Nein, ich habe gemeint, die Leerheit des Geistes ist veränderlich.
Und die Leerheit der Wand ist unveränderlich.
Der Geist ist unveränderlich, die Leerheit des Geistes ist unveränderlich. Der Geist ist veränderlich, die Leerheit des Geistes ist unveränderlich.
Die Leerheit ist immer unveränderlich, die Leerheit des Geistes auch unveränderlich.
Okidoki. Magst du die Gebete sprechen, Holger?
Ja. Hier ist die wunderbare Erde, voller Weihrauchduft, bedeckt mit einem Blütenteppich. Der große Berg, die vier Kontinente, sie trägt ein Schmuckstück aus Sonne und Mond. In meinem Geist mache ich daraus das Paradies eines Buddhas und bringe dir alles dar. Möge durch diese Tat jedes Lebewesen die reine Welt erfahren. Ich reiche meinem Lehrer dieses juwelengeschmückte Mandala dar. Durch das Gute, das ich gerade getan habe, mögen alle Lebewesen die Anhäufung von Verdiensten und Weisheit vollenden und dadurch die zwei ultimativen Körper erlangen, welche von Verdiensten und Weisheit hervorgebracht werden.
Danke. Wir sehen uns dann im September wieder. Danke, Harald, für die Erinnerer. Ich hoffe, wir kriegen im September auch einen. Ciao, ciao.
Ciao, vielen Dank.
Ciao, Lisa.
Danke euch.